Vielmehr wollen wir uns in einem kurzen Gebet aus der Bibel annehmen, nämlich jenem von Jabez. Ihr seht das hinten. Ich weiß nicht, ob das die richtige Aussprache ist, ob das auch nicht rausgefunden oder Jabez oder Jabez, sage ich jetzt einfach so, wie man es schreibt. Das Thema würde zwar besser zum nächsten Sonntag vielleicht passen, dann ist nämlich der eidgenössische Dank, Buß und Bettag, oder? Und ein Gebet, über ein Gebet zu sprechen, wäre vielleicht am Bettag auch nicht schlecht. Aber zurück zum Gebet von Jabez. Wer von euch kennt das? Dann werden wir das mal jetzt anschauen zusammen. Und obwohl es im vierten Kapitel der ersten Chronik richtigend versteckt ist und nur zwei Verse umfasst, das ist ein ganz kurzes Gebet, ist es eben ziemlich bekannt geworden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Büchlein kennt, das ist von Bruce Wilkinson, das ist im Jahr 2000 erschienen, also noch nicht, auch nicht so lange her, ist nicht irgendwie 100 Jahre her, hat es einen ziemlichen Hype gegeben um dieses Gebet. Und ich weiß nicht, ob jetzt daran liegt, dass das Gebet doch eine gewisse Bekanntheit hat oder ob es noch andere Gründe gibt. Maggie hat mir dieses Büchlein vor ein paar Jahren geschenkt und ich habe es dann gelesen, also noch ein zweites Mal sogar gelesen, ist nicht so dick. Und ich habe auch vor ein paar Jahren, habe ich dann danach, als sie es mir geschenkt hat, habe ich mal bei der Begrüßung darüber gesprochen, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Heute wollen wir ein wenig ausführlicher auf dieses Gebet eingehen, allerdings ohne auf das Büchlein da einzugehen, sondern auf das Buch, auf die Schrift, was wir dort finden. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich jetzt noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir hier in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, Herr. Danke, ja, dass wir, wie wir jetzt gesehen haben zu Beginn, einfach und auch, dass wir auch wissen, dass wir all unsere Sorgen bei dir abladen dürfen, Herr. Und ja, mach uns jetzt auch frei und öffne unser Herz und unsere Ohren, damit wir ja dein Wort hören dürfen, Herr, und auch verstehen, Herr, dass es uns berühren kann, Herr, dein wunderbares Wort, deine wunderbare Schrift, Herr. Sei du mit uns und sei du jetzt auch mit mir, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen, im Namen von Jesus Christus. Amen. Zuallererst möchte ich dieses Gebet nun vorlesen, damit wir wissen, eben warum es überhaupt geht und wovon ich eigentlich rede. Und ich werde nicht nur die zwei Gebetsverse, sind die Verse 9 und 10, vorlesen, sondern ein paar Verse vorher und ein paar Verse nachher, damit ihr wirklich seht, wie fast beiläufig dieses Gebet in die Geschlechtsregister eingestreut ist. Ich lese aus der zweiten Chronik, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Das funktioniert jetzt da. Und ich muss mich jetzt gut konzentrieren, weil es sind Geschlechtsregister mit zum Teil nicht ganz einfachen Namen. Also die Söhne Judas, Peres, Hezron, Karmi, Hur und Jobal. Und Reaja, der Sohn Jobals, zeugte Jachat. Und Jachat zeugte Achumai und Lehat. Das sind die Geschlechter der Zorathiter. Und diese sind von Abi Etam, Jezreel, Ishma, Idibash und der Name ihrer Schwester ist Hatzle Lelponi. Sodan Penuel, der Vater Gedors und Eser, der Vater Huschas. Das sind die Söhne Hurs, des erstgeborenen Ephratas, des Vaters von Bethlehem. Und Aschur, der Vater von Tekoa, hatte zwei Frauen, Hela und Nara. Und Nara gab ihm Achusam und Hefer und Temni und Achastari. Das sind die Söhne der Nara. Und die Söhne der Hela, Zeret, Izchar und Etnan. Und Kot zeugte Anub und Zobeba und die Geschlechter Acharels, des Sohnes Harums. Und Jabez war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach: O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Und Kelub, der Bruder Schuhas, zeugte Mechir, der ist Vater Eschtons. Und Eschton zeugte Beth Rapha und Passjach und Techina, den Vater der Stadt Nachtasch. Das sind die Männer von Recha. Also, ihr habt jetzt gesehen, ich habe mich ein bisschen schwer getan, damit all diesen Namen, damit man die richtig ausspricht oder überhaupt. Und ihr könnt jetzt verstehen, dass man diese beiden Verse 9 und 10 da wirklich beim Lesen dieser Geschlechtsregister oder Geschlechternamen richtig übersehen können. Und die meisten von uns reißen ja die Geschlechtsregister auch nicht gerade, also vom Hocker. Ich glaube, ich spreche nicht nur für mich. Und mir fällt es ehrlich gesagt beim Lesen schwer, die nötige Konzentration aufrecht zu erhalten. Ich lese das dann und dann nach ein paar Minuten merke ich, dass es gar nicht in meinem Kopf oder in meinem Bewusstsein angekommen ist. Dann beginne ich vielleicht noch einmal und sage mir so: Jetzt, Matthias, konzentriere dich ein bisschen besser. Und vielleicht gelingt das und manchmal auch nicht. Und dann denke ich dann: Ja, nein, lass es sein. So wichtig sind diese Namen ja wahrscheinlich doch nicht. Und merken kann ich mir sie sowieso schon gar nicht. Und deshalb sind die beiden Bücher der Chroniken wahrscheinlich für die wenigsten von uns die Lieblingslektüre in der Bibel. Vor allem die Kapitel, in denen das Gebet von Jabez eben versteckt ist, gehören zu den am wenigsten gelesenen Abschnitten der ganzen Bibel. Denn die ersten 9 Kapitel der ersten Chronik enthalten den Familienstammbaum, und zwar angefangen, also von Israel, angefangen von Abraham bis zur Rückkehr Israels Jahrtausende später. Aber nichtsdestotrotz haben sie offensichtlich ihre Bedeutung, ihren Stellenwert, denn sonst, es gab sicher gute Gründe, warum Gott sie in seine Schrift haben wollte. Sonst wären sie nämlich nicht Teil der Bibel. Und ja, oft hört man eben sagen, und ich gehöre vielleicht auch dazu, ja, das ist ja nur ein Geschlechtsregister und ist quasi nicht so wichtig. Man vergisst dabei, oder, dass die Bibel als Ganzes das inspirierte Wort Gottes ist. Im 2. Timotheus 3,16 steht dann auch, dass alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre sei. Und nicht nur das Johannesevangelium, oder? Und die ganzen Geschichten, Gleichnisse, Prophetien, die Evangelien und auch die Geschlechtsregister, all das steht in der Bibel und nicht einfach so, sondern mit einem bestimmten Ziel. Schauen wir uns nun das Gebet näher an und beginnen wir mit dem Vers 9, dem ersten der beiden Verse. Ich lese ihn nochmals vor. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Wir wissen wenig über Jabez, dessen Name nur hier vorkommt. Kommt im 2. Kapitel, auch der 1. Chronik, kommt Jabez noch vor als Ortschaft. Aber sonst wissen wir eigentlich wirklich fast nichts, aber doch viel mehr, als wir über die anderen, die ich da aufgezählt habe, über die meisten anderen, die ich aufgezählt habe, steht bei ihm doch noch eben ein paar Sachen. Und bei den anderen steht ja überhaupt nichts. Und den Geschlechtsregistern sei Dank wissen wir, dass er ein Nachfahre von Juda war. Und zudem war er angesehener als seine Brüder, allerdings steht nicht, weshalb er angesehener war als seine Brüder. Da will ich auch keine Spekulationen anstellen, es steht in der Bibel nicht und wir wissen einfach, dass es so ist. Wir wissen auch, dass seine Mutter ihn offenbar unter Schmerzen geboren hat. Und ich muss jetzt hier sagen, dass ich mich als Mann identifiziere und als solcher kann ich weder schwanger werden noch Kinder gebären, obwohl das auch keine selbstverständliche Erkenntnis mehr ist heute. Ich weiß aber vom selber wirklich hören und vom selber hören, dass Schmerzen bei der Geburt normal sind. Und wir können das auch in der Bibel übrigens nachlesen, wo Gott in 1. Mose 3, 16 zur Frau sprach: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und der Mann soll im Schweiß deines Angesichts das Land bebauen. Also darf ich auch als Mann, der eben nicht gebären kann, hier festhalten, dass Schmerzen bei der Geburt eines Kindes normal sind. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Schmerzen, die die Mutter von Jabez bei seiner Geburt ertragen musste, das normale Maß wahrscheinlich bei weitem überschritten hatte, wenn ich das so sagen darf. Sonst hätte sie ihm nicht den Namen gegeben, der er macht Schmerzen oder traurig, kummervoll bedeutet. Jetzt muss man wissen, dass früher, und gerade auch in der Bibel wissen wir das, die Namen noch viel wichtiger waren als heute. Ein Name bezeichnete beispielsweise und auch heute, zum Teil heute noch einen Beruf. Denken wir an Müller, Gerber oder Fischer, das sind die Berufsbezeichnungen. Und in Israel von damals war der Name gar nicht einfach Schall und Rauch, sondern hat eine große Bedeutung. Nomen est omen, sagt der Lateiner ja auch. Oder der Name ist eben ein Vorzeichen, ein Omen. Ein guter Name war ein Segen, ein negativer dagegen war wie ein Fluch. Rahel zum Beispiel nannte ihren zweiten Sohn bei der Geburt Benoni, was Sohn des Unheils heißt. Auch nicht gerade ein Name, den man haben möchte, weil auch sie eine äußerst schwere Geburt hatte und sogar daran starb. Wir lesen das in 1. Mose 35, in den Versen 17 bis 19. Dort steht: Als ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als ihre Seele entschwand, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Benjamin, der Name, der Jakob ihm gab, das heißt Sohn der rechten Hand. Und das ist natürlich etwas sehr positiv, das muss ich als Linkshänder sagen. Oder? Es war also alles anders als angenehm, wenn man Schmerz oder er macht Schmerzen oder Kummer heißt. Das sind keine guten Voraussetzungen, um ins Leben zu starten, vor allem in der Zeit damals, wo der Name eine so große Bedeutung hatte. Und könnt ihr euch einmal vorstellen, wenn ihr euch jemanden vorstellt und ihr heißt Herr oder Frau Schmerz oder Kummer, das gibt es glaube ich sogar diesen Namen, oder? Ist das nicht sehr angenehm. Und also ich möchte nicht so heißen. Es war eben schon klar, dass er quasi wie eine Hypothek hatte in seinem Leben, der kleine Jabez, obwohl er ja nichts dafür konnte, dass seine Mutter diese Schmerzen nicht tragen musste. Er wollte einfach zur Welt kommen oder zur Welt gebracht werden. Aber eben selbst wenn man Herr oder Frau Schmerz heißt und es aus weltlicher Sicht, vor allem in diesem kulturellen Umfeld von damals, ganz und gar nicht danach ausgesehen hat, wie wenn man damit irgendwie einem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen wäre, dann kann man eben trotzdem jederzeit Gott und dessen Segnungen bitten, damit es einem besser geht. Und wie wir gleich sehen werden, ließ sich Jabez eben überhaupt nicht von der Hypothek seines Namens oder von sonst irgendetwas beirren. Vielmehr formulierte ein besonders kühnes Gebet, das wir uns nun näher anschauen. Das eigentliche Gebet umfasst sogar nur einen einzigen Vers, nämlich den Vers 10. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach: O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Wunderbar. Jabez rief zu dem Gott Israels, zu seinem Gott. Er wollte, dass Gott ihm in seiner Not hilft und ihn von diesem Fluch befreit. Und rufen ist dann nicht nur still beten oder reden, sondern es bedeutet etwas laut, mit kräftiger Stimme aus Leibeskräften und vielleicht auch wiederholt und lange zu sagen. Wir wissen nicht, wie laut Jabez rief. Vielleicht hat er auch nur innerlich geschrien, das heißt ja auch möglich, sodass es niemand gehört hat, außer Gott natürlich. Wichtig ist ohnehin nicht die Lautstärke in unseren Gebeten, sondern die Herzenshaltung und die Aufrichtigkeit. Und er rief offenbar Gott ganz aufrichtig an und Gott erhörte ihn. Wenn wir das genauer anschauen, sehen wir, dass Jabez insgesamt 4 verschiedene Bitten formuliert hat. Erstens möchte er, dass Gott ihn reichlich segnet. Jabez erkennt, dass der Gott Israels die Quelle allen Segens ist und er bittet Gott um seine Gnade. Und in Sprüche 10, 22 lesen wir dann auch: Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Jabez weiß oder spürt es offenbar, dass dort, wo der Herr kein Gelingen gibt, alles Abmühen umsonst ist. Das steht auch im Psalm 127. Wer in Gottes Segen lebt, der kann seinem Leben mit nichts mehr durch eigene Mühe hinzufügen. Deswegen ist es so wichtig, in Gottes Segen zu leben und Gott eben genau darum zu bitten. An Gottes Segen ist alles gelegen, sagt man ja auch. Jabez sagt: Gott segne mich reichlich. Wenn wir selbst auch um den Segen Gottes bitten, für uns ist es dann nicht irgendwie egoistisch und geht irgendwie gar nicht. Nein, natürlich nicht, auf keinen Fall. Es ist nämlich ehrlich. Und wer von uns möchte, statt gesegnet zu sein, im Extremfall sogar verflucht sein? Denn der Fluch ist das Gegenteil von Segen. Das können wir in 3. Mose 26 nachlesen. Auch dass Gehorsam Segen nach sich zieht und Ungehorsam den Fluch. Wenn Gott uns segnet, dann werden auch die Menschen um uns gesegnet. Denn ein gesegneter Mensch strahlt Ruhe, Frieden und Geborgenheit aus. Bei der zweiten Bitte geht es um die Vergrößerung des Gebiets. Kann man das wieder zurückgehen da? Jabez formuliert auch diese Bitte sehr demütig. Wenn du meine Grenze erweitern wolltest. Wahrscheinlich hat Jabez damit gemeint, dass er mehr Land bekommt. Denn nur wer viel Land hatte, hatte auch genügend Weideland für seine Herden, für die Versorgung und was dann den Wohlstand bedeutete. Wenn wir Gott heute im gleichen Sinn um die Erweiterung unserer Grenze oder unseres Gebietes bitten würden, dann wahrscheinlich um mehr Kunden, wenn wir irgendeinen Laden haben, oder um mehr Aufträge, wenn wir als Handwerker tätig sind. Und für uns Christen oder unsere Gemeinde könnten die Gebetswünsche lauten: Gib uns mehr Möglichkeiten zur Verkündigung, gib uns mehr Möglichkeiten zum Zeugnis geben, führe mehr Menschen zu uns, durch uns, gib uns oder mir mehr Verantwortung, Gelegenheiten, mich einzubringen. Und wenn wir wenig von Gott erwarten, dann werden wir auch wenig bekommen. Wenn wir viel erwarten, dann bekommen wir auch viel. Und wenn wir alles erwarten von Gott, dann wird er uns auch alles schenken. Und Jabez hat, kann man sagen, viel oder alles von Gott erbeten und hat es auch bekommen. Bei der dritten Bitte geht es um die Präsenz von Gottes Hand, dass deine Hand mit mir wäre. Betet er auch hier wieder demütig, oder? Dass deine Hand mit mir wäre. Jabez erkennt, dass er es alleine ohne die schützende Hand Gottes nicht schaffen wird und es ihm zu viel wird. Und je mehr Gott die Grenzen von Jabez oder eben von uns erweitert, desto anspruchsvoller wird es für uns, desto mehr kommen wir in unbekannte Sphären. Und wenn er viel mehr Land hat, hat er auch viel mehr Verantwortung und braucht viel mehr Weisheit. Und genauso ist es bei uns, ob es jetzt ein Laden oder ein Handwerksbetrieb, der immer größer wird, wird es immer anspruchsvoller. Oder wenn man in der Gemeinde immer mehr Aufgaben übernimmt, wird es auch anspruchsvoller. Und umso wichtiger ist, dass eben wir betet, dass deine Hand mit mir wäre. Er hat erkannt, dass er es alleine nicht schaffen kann. Bei der vierten Bitte schließlich geht es um den Schutz vor Unheil, dass du mich vor dem Unheil bewahren mögest, damit mich kein Schmerz treffe. Der Schmerz, der wohnt ja in seinem Namen inne und den möchte er nicht. Und bei dieser vierten Bitte bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, wie sie wirklich gemeint ist. Denn in den Luther-Übersetzungen von 1545, 1912 und 1984 ist dieser Teil des Verses doch ziemlich anders übersetzt. Und zwar so, ich lese noch den ganzen Vers 10 vor. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach: Wo du mich segnen wirst und meine Grenze mehren und deine Hand mit mir sein wird und wirst mit dem Übel schaffen, dass mich's nicht bekümmere. Und Gott ließ kommen, dass er bat. Es ist das nicht die genau, also nicht die genau gleiche Aussage und ich weiß jetzt nicht, ich kann leider nicht Hebräisch, ich weiß nicht, wie es ist. Nur bei Luther, ich habe ziemlich viele Bibelversionen angeschaut, nur bei den Luther-Übersetzungen ist es so übersetzt, sonst ist es immer, ich habe die Schlachter normalerweise, ist es bei allen anderen, Eberfelder und alles, ist es so übersetzt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Aber wir wissen und dürfen das ja niemals vergessen, dass Gott uns manchmal ganz bewusst Schwierigkeiten und Herausforderungen in unserem Leben zulässt, weil er möchte, dass wir daran reifen. Und wir alle hier drin kennen das in einer oder in einer anderen Form, dass wir in Schwierigkeiten, in Prüfungen sind. An anderer Stelle lesen wir sogar, dass Gott uns züchtigt, weil er uns liebt. So wäre die Bitte, dass Übel von uns, das Übel quasi von uns fernbleibt und uns keinen Schmerz trifft. Nicht immer im Sinn von Gottes besten Plänen für uns. Hingegen möchte Gott sehr wohl, dass uns Probleme, die uns begegnen, nicht bekümmern. Wir sollen auch in Schwierigkeiten die Freude nicht verlieren und nicht traurig sein. Und bei der Formulierung, wie es eben in der Schlachterbibel steht, würde das Übel ja völlig fernbleiben, oder? und in Herausforderung oder eben in Not, sollen wir an unserem Gottvertrauen festhalten und Gott in Dankbarkeit begegnen. Folglich kann es in meiner Beurteilung in diesem Vers nicht um den perfekten Schutzschirm für nur jede erdenkliche Schwierigkeit gehen, sondern um die Kraft, um die Weisheit und die Führung für uns, wenn wir eben durch eine Zeit der Not, der Drangsal oder der Schwierigkeiten, der Herausforderungen gehen müssen. Und so übersetzt es eben auch Luther: und wirst mit dem Übel schaffen, dass mich's nicht bekümmere. Das heißt nicht, dass es nicht da ist, sondern dass mich nicht bekümmere. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu all den anderen Übersetzungen. Das Gebet von Jabez ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir das Gebet zu einer Priorität in unserem Leben machen sollten. Wir sollten immer und dürfen immer auf Gott schauen und eben Hilfe in der Not zu erhalten, und wir können unsere Bitten direkt vor dem Thron der Gnade bringen, wie wir in Hebräer 14, 16 lesen. Dort steht: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Und gerade in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Versuchung oder Verfolgung, vielleicht erleben wir das noch, ist es wichtig, den Weg des Betens zu gehen. Diesen Weg sollen und dürfen wir immer beschreiten, und zwar nicht zögerlich oder ängstlich, sondern eben mit Freimütigkeit, wie es der Autor des Hebräerbriefs schreibt. Dann wird uns Gott auch die Kraft zum Durchhalten schenken und all die notwendige Weisheit und einfach alles, was es braucht in einer entsprechenden Situation. Und das Beste im Gebet von Jabez kommt ja ganz zum Schluss. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Das steht übrigens auch gleich bei Luther. Und Gott ließ kommen, dass er bat. Also Gott hat das Gebet von Jabez erhört. Und ohne Verdienst, ohne Gegenleistung von Seiten von Jabez leuchtet die Gnade Gottes eigentlich in ihrem vollen Glanz. Das Gebet von Jabez, haben wir jetzt gesehen, ist ganz kurz, nur eben ein Vers eigentlich sogar nur. Und Jahrhunderte später wird Jesus uns auch einen entsprechenden Rat geben, den ihr natürlich alle kennt, das ist ja unmittelbar vor dem Vater unser. Matthäus 6, die Verse 7 und 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihr vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wir haben jetzt das Gebet von Jabez angeschaut und darüber gesprochen und eben gesehen, wie kurz es ist und wie extrem es auf den Punkt gebracht ist. Und noch viel wichtiger, es wurde von Gott erhört. Und mir geht es heute überhaupt nicht darum, dieses Gebet quasi zu bewerben als Vorbild oder gar als Vorlage für unsere eigenen Gebete zu nehmen. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Büchlein, das ich zu Beginn ja erwähnt habe, dass ich nicht auf das Büchlein eingegangen bin, denn der Autor, der Untertitel des Büchleins heißt Durchbruch zu einem gesegneten Leben, und quasi der Autor, der macht, glaube ich, seit 30 Jahren, betet er dieses Gebet jeden Tag, und ich bin mir eben nicht sicher, ob das Richtige ist. Und deswegen bin ich auf dieses Büchlein nicht eingegangen. Denn um die Chancen auf eine Gebetserhörung zu verbessern, nützt es nichts, dieses kurze Gebet wie eine Zauberformel fast, wie sagt man auch, Mantra in anderen, oder glaube ich, irgendwie so herunter, einfach immer wieder zu wiederholen. Das mag, ich will auch nicht ausschließen, dass für jemand gut sein wird, aber ich möchte das nicht so handhaben. Entscheidend ist vielmehr, das habe ich vorher schon gesagt, und das wissen wir ja auch alle, ist die innere Haltung beim Beten. Jabez glaubt fest daran, dass Gott da ist und dass sein Bitten wahrgenommen, seine Bitten eben wahrgenommen und gehört werden. Und er ist sich auch bewusst, dass Gott allein die Macht hat, seine Bitten zu erfüllen, niemand sonst. Und dabei lässt auch die Wahl seiner Worte, ich habe es ja vorgelesen, ist das wie im Konjunktiv geschrieben, sehr demütig, oder? Lässt erkennen, dass er Gott eben freistellt, ob er die vorgetragenen Bitten erhören möge oder nicht. Und er bringt damit auch zum Ausdruck, dass er gar keinen Anspruch erhebt, kann er ja auch nicht als Mensch, dass Gott quasi jetzt tut, was er gebeten hat. Er bittet einfach, und vielleicht, das wissen wir auch nicht, es steht auch nicht, einfach im kindlichen Vertrauen, so wie Kinder eben glauben und hofft auf die Gnade Gottes und sein Wohlwollen. Menschen mit einer solchen inneren Haltung kann Gott auch größeres Ansehen verleihen, ohne dass diese der Versuchung quasi zum Stolz erliegen. Und Jakobus schreibt im 4. Kapitel in Vers 10 dann auch, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und das hat er mit Jabez gemacht. Er war demütig, in seinem, obwohl es ein kühnes Gebet ist und ja nicht wenig erbeten hat, sondern viel. Aber eben in Demut und im Glauben hat er Jabez erhört, denn er war angesehener als seine Brüder, steht ja im Vers 9. Das Gebet lehrt uns eine zeitlose und immerwährende Wahrheit. Menschen, die sich auf Gott verlassen, ihm vertrauen und ihn ohne zu zögern bitten, werden von Gott gesegnet. Jabez ließ sich seine Zukunft nicht von seinem Namen, der nichts Gutes verheißen hat, eingrenzen. Es zeigt auch, dass Gottes besondere Segen und seine Bewahrung nicht einfach automatisch kommen, sondern es ist das Resultat unserer Hingabe zu Gott und seinen Zielen. Das kann man auch Gehorsam nehmen, Demütigkeit. Demut hat ja auch etwas mit Gehorsam zu tun. Und man erlangt ihn durch kühne und aufrichtige Gebete. Wer Gottes Segen empfangen möchte, der muss sich ihm unterordnen, muss sich ihm ganz und gar anvertrauen und vertrauen. Und in dem Sinn möchte ich abschließen mit einem Vers aus dem Psalm 37. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Amen.